Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und für diese Episode bin ich nach Sylt gereist. Besser gesagt in den Süden von Sylt nach Hörnum und habe dort im Hotel Budersand den Küchendirektor Felix Gabel getroffen. Felix verantwortet hier unter anderem das Sterne-Restaurant Kai 3 und natürlich die weiteren kulinarischen Outlets dieses wunderbaren Hotels mit direkter Lage am Meer. Und bevor Felix Gabel nach Sylt kam, hatte er ausschließlich internationale Stationen. So arbeitete er in New York, San Francisco, auf Vancouver Island, in Bangkok und mehrfach auch in der Schweiz. Er kam schließlich nach Sylt und entwickelte dort seinen Nordic Fusion Küchenstil. Was das bedeutet und wie sehr er mittlerweile mit der Insel verbunden ist, welche besonderen Rituale er bei der Neueinstellung von Mitarbeitern hat und warum das Kochen bei ihm in der Familie ganz, ganz groß geschrieben wird, das erzählt er uns in dieser Episode. Auf geht's jetzt also nach Sylt und ich wünsche ganz viel Spaß mit Felix Gabel. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Food Talker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Jetzt geht es los. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Felix Gabel, dem Küchendirektor vom Hotel Budersand auf Sylt. Lieber Felix Gabel, wir sind auf Sylt. Wir sind,
ja, korrekt.
Wir sind in Hörnum auf Sylt. Und wie dieser junge Mann hier gelandet ist, ich erzähle mal ein paar Stationen und du kannst dann danach mal aufklären, was es damit auf sich hat. Er ist übrigens Küchendirektor im Hotel Budersand und hat damit natürlich auch die Verantwortung für das Sterne-Restaurant Kai 3.
Absolut richtig, ja.
So, aber jetzt lesen wir, ich lese jetzt mal ein paar Städte vor. Bad Honnef, dort geboren. Dann geht's weiter, Kanada, Vancouver Island, dann sind wir in der Schweiz, dann sind wir in New York, dann sind wir in San Francisco, Bangkok, dann sind wir wieder in der Schweiz, in Gstaad und dann landen wir auf Sylt. Mhm. Was ist denn das für eine Linie? Ist das ein Programm? Ist da irgendwie,
Zufall.
Zufall. Okay. Also, ja, ich frage an dieser Stelle immer, gibt es Zufälle oder ist das Fügung?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Angefangen hat das tatsächlich eher aus, wie sagt man, ich bin so eine rheinländische Frohnatur gewesen, so eine kommst du heute nicht, kommst du morgen Mentalität gehabt und eher weniger fokussiert gewesen. Dementsprechend bin ich nicht so diesen, oder habe nicht diese Paradekarriere hinter mir oder damit angefangen, Ausbildung gemacht in eher einem mittelmäßigen Betrieb, dort auch dann irgendwann tatsächlich im dritten Lehrjahr aufgehört, habe nochmal gewechselt. Und bin dann nach Köln zur AXA Hauptzentrale.
Versicherung?
Ja, tatsächlich.
Okay, ja, die haben ja aber auch eine große...
Die haben eine große Kantine, da gehen irgendwie so 3.500 Essen durch. Was es dort aber auch gab, ist ein Vorstandsbereich. Und dieser Vorstandsbereich, der war wirklich crazy. Da haben die ehemalige Sterneköche Mitarbeiter von Sterneküchen immer wieder abgeworben. Um unter normalen Bedingungen, das heißt 9-to-5, Freitag oder Montag bis Freitag. Richtig, richtig gutes Zeug zu kochen, also High-End-Gerichte, High-End-Küche. Und wir Azubis durften dann da jeden Tag mithelfen und waren damit eingeteilt gewesen. Und das war so meine erste Berührung mit der, in Anführungszeichen Sterne-Gastronomie.
Da hast du wahrscheinlich auch komplett andere Lebensmittel plötzlich zu verarbeiten gehabt, ne? Absolut. Als in dem, wie sagtest du, mittelmäßiger Betrieb.
Absolut, ja. Ja, also da auch ganz viel gelernt, wie man es nicht machen sollte und wie man es nicht machen möchte in Zukunft.
Auch und wie bist du überhaupt dazu gekommen, zur Kochlehre dann gekommen?
Es war ein ganz doofer Zufall tatsächlich. Auch wie ich gerade eben gesagt habe, kommst du heute nicht, kommst du morgen Mentalität. Praktikum, siebte Klasse, Schülerpraktikas, also siebte, achte, neunte mussten immer Praktikas gemacht werden. Und ich bin dann in eine Küche gekommen, weil ich mich nicht gekümmert habe um irgendeine Praktikumsstelle. Und
so der letzte?
Last Chance, ja genau. Und die einzige Branche, die von heute auf morgen jemanden nochmal schnell einstellt, ist die Gastronomie. Und dort habe ich in Bad Honnef ein Praktikum gemacht in so einer kirchlichen Einrichtung, ein Tagungshotel, wo auch schon richtig, richtig gute Köche gearbeitet haben. Und das war einfach abgefahren. Also da war eine Atmosphäre, die war so aufgeladen und da ging es wild zu und die haben richtig, richtig nicen Scheiß gekocht. Sorry. Und
nee, gerne.
Das hat mich einfach unglaublich gepackt und getriggert und ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich will Koch werden. Ich habe vorher schon immer ganz gerne gekocht, aber so das Kochen zu Hause ist immer nochmal was anderes, ja, wie dann in der Realität, in der Küche. Und ja, ab dem Zeitpunkt wusste ich, wo die Reise hingehen soll und dann durch Zufall, Gott sei Dank durch Zufall, also wenn ich überlege, bei in welchen Restaurants ich mich damals beworben hatte für eine Ausbildung, unglaublich. Also
wie unglaublich?
Also ich habe Menschen in meiner Berufsschulklasse gehabt, die haben sich richtig krass mit dem Beruf auseinandergesetzt, ja, im Vorfeld und haben sich einfach in den besten Restaurants der Umgebung beworben. Mein Mindset war überhaupt noch nicht da gewesen. Also ich habe da null drüber nachgedacht.
Du hast gesagt, was ist am nächsten?
Wo Wer bildet die aus und wo wird gekocht? Alles klar, bewerbe ich mich und hab da.
Du wusstest auch gar nichts, dass es sowas wie Fine Dining, Sterneküche gibt, oder
nicht,
wie?
Also dieses Level, das war mir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bewusst gewesen und bin einfach mal rein und genau, bin dann durch Zufall dann nach Bad Honnef gekommen und ja, von dort dann zur AXA und ab dem Zeitpunkt wusste ich, alles klar, raus in die Welt. Und
das war schon klar?
Ja, 100%. Also während der Ausbildung in Köln ist das entstanden, der Gedanke. Und für mich war ganz klar, ich muss reisen, ich muss meinen Horizont erweitern, ich will die Welt kennenlernen, ich will Kulturen kennenlernen, Menschen, Lebensmittel, alles. Und einfach raus, raus, raus. Und selbst da...
Hast du keinen Schiss gehabt?
Nee.
Irgendwie so ins Ausland zu gehen? Weil ich meine, was waren die erste Station dann?
Ja, ich bin, auch das ist so ein Ding, ich bin einfach sehr viel auch nur am Reisen gewesen, immer wieder zwischen Australien beispielsweise, da hast du irgendwas nebenbei halt mal gemacht und bist irgendwo in der Küche, hast ein bisschen gejobbt und dann bist du weitergezogen, hast ein bisschen Kohle verdient, konntest einen Fallschirmsprung dir leisten. Und
das ist aber das Geile an diesem Job, ne? Dass absolut. Du eigentlich überall, ich meine, da gibt's nicht so viele, doch, Surflehrer, Tauchlehrer, Koch.
Ja, sehr gut. Ja, so ein paar Berufe gibt's tatsächlich, aber ja. Das war halt immer das. Es wird halt überall gekocht und ich habe mir immer gedacht, das kann niemals negativ sein, wenn du lernst, wie andere halt kochen und andere Lebensmittel kennenlernst und das irgendwann alles mal in deinen eigenen Küchenstil mit einfließen zu lassen. Ja, und man kann reisen und man kann die Welt sehen und deswegen war ich ganz froh. So, das war für mich immer so einer der wenigen Vorteile, die dieser Beruf mit sich gebracht hat. Zumindest war das damals meine Denkweise.
Und was war deine erste längere Station dann nach der Ausbildung?
Das war dann tatsächlich in Kanada gewesen, genau.
Und wie kommt man da hin? Ich meine, wie?
Visum?
Ja, ist klar, aber
Work and Travel.
Okay, das war Work and Travel.
Ja, absolut. Mhm. Und das ist dann schon sehr vorteilhaft. Also ich kann es jedem empfehlen, das zu machen, rauszugehen. Und es ist so einfach. Also du bewirbst dich, bekommst das Visum relativ easy, wenn du früh genug dran bist. Und dann bist du frei in dem, was du, also ne, dann bist du da, bist ausgebildeter Koch aus Deutschland in dem Fall. Und da nimmt dich jeder mit Kusshand auf. Und dann kannst du ja arbeiten, wo du möchtest letztendlich. Und dann
und dein los. Englisch war immer schon gut, oder?
Nee. Schulenglisch, ja. Auch kein gutes. Aber ja, das
ging
kam
irgendwie.
Dann, ja, das kam dann mit der Zeit. Also ich war ja dann schon in Australien gewesen und hier und da unterwegs. Und dann war mein Englisch schon okay gewesen.
Okay.
Und dort, wenn du dann wirklich am Start bist und dir einen Freundeskreis aufbaust und Kollegen hast und so weiter, dann geht das echt rucki-zucki. Und genau, ich war immer sehr gut darin, gewisse Vokabeln nicht zu kennen und eine Geschichte erzählen zu müssen, um dieses eine Wort zu erklären. Und dann fehlte mir da wieder ein Wort und dann musste ich wieder eine neue Geschichte erklären, um auf dieses Wort zu kommen. Und ja, das war so meine...
Das übt ja auch.
Ja, absolut, ne? Ja. Also ich konnte reden.
Viel sprechen.
Ja. Absolut. Nee, und das war, ja, wunderschön. Also es ist eine unglaublich schöne Insel.
Aber da war jetzt dann erstmal, das fragte ich ja eingangs, war ja kein Plan dahinter. Du hast ja gesagt, erstmal gucken, wo es, ja, wo es cool ist,
absolut,
wo ich sein möchte, coole Orte. Also ich meine, hatten wir gerade gesagt, Vancouver Island, schönes Plätzchen, war ich auch mal. Könnte ich mir auch vorstellen, mal ein bisschen länger zu bleiben. Hast du denn auch was gesehen dann von der Insel da? Und hast du mal, ich meine, so viel frei hast du da ja auch nicht.
Ja, doch schon. Ja? Also ja, ich habe mir meinen Frei dann schon genommen. Also im Vorfeld oder dann im Nachhinein.
Okay.
Dann noch mal ein paar Monate, ja, nicht gearbeitet und ein Auto gekauft und dann losgezogen. Also wir haben mit meiner damaligen Freundin sind wir die ganze Insel logischerweise haben wir einmal rauf und runter
gemacht. Ihr seid auch noch zu zweit gereist.
Ja,
habt ihr auch gejobbt? Die, weil ja, ihr seid als Team unterwegs gewesen.
Ja, genau, genau.
Auch noch.
Und ja, dann sind wir mit dem Auto bis runter nach Mexiko gefahren, die Küste entlang, USA, durchs Landesinnere wieder hoch und sind einmal fast durch ganz Kanada gefahren, nach Alaska, Alaska gemacht und also
cool.
Wahnsinn, unglaublich schön dort.
Wo guckt man denn dann eigentlich? Ich stelle mir jetzt mal vor, ihr hängt in Alaska ab und sagt, oh, okay, wir müssen jetzt eigentlich mal, in 3 Wochen müssen wir eigentlich mal wieder was tun.
Ja.
Wird die Kohle knapp. Was macht man dann?
Also jetzt explizit bei Alaska würde ich sagen, also das wusste ich davor ja noch nicht, aber die Menschen sind unglaublich freundlich. So unglaublich freundlich, das ist kaum vorstellbar. Und es gab da so eine Situation, wo uns unser Laptop kaputt gegangen ist und alle Bilder, tausende von Bildern von einer ganz langen Zeit waren da drauf gewesen. Und dann sind wir zu irgendeinem Computerladen gefahren in der Hoffnung, dass er uns unsere Daten retten kann. Und das war im Sommer gewesen, so 21. Juni rum. Und da hat er so gefragt, hey, wo wollt ihr überhaupt schlafen? Und ihr wisst schon, dass jetzt gerade High Season ist, Hotels, das wird eher schwierig werden. Dann hat er uns mal losgeschickt, ein Hotel zu finden, der kümmert sich um den Laptop und wir dann wieder zurück. Ja, wir haben nichts gefunden, dann, ach, kein Problem, schlaft er bei mir, haben wir eine Woche lang bei dem geschlafen, Einladung, Essen. Der hat uns sein Schlafzimmer geräumt, also unglaublich, stellenweise brauchtest du auch einfach gar kein Geld.
Nee.
Das ging schon so.
Aber ist man da nicht so ein bisschen auch am Anfang erstmal auf Distanz und sagt, ey, das ist aber komisch?
Ja.
Weil das kennen wir so nicht.
Ja, ja.
Ja,
also. Also schon, wir haben auch so mit dem Handy Standorte verschickt, wo wir jetzt gerade hinfahren.
Wenn wir uns nicht melden.
Just in case.
Ja.
Aber dann, das legt aber sich
man
dann.
Man ist schon ein bisschen skeptisch.
Weil man sich kennt.
Als vorsichtiges Wort.
Absolut, absolut. Ja. Aber irgendwann kommt es auch mit der Zeit. Also wir haben unglaublich viele Situationen dieser Art erlebt. Und irgendwann ist das ja normal und dann auch super schön, dass man das dann verinnerlicht und das ein Stück weit selber dann auch lebt in Zukunft und Menschen so entgegenkommt. Ja, um dann nochmal zurückzukommen auf dieses Thema des Reisethemas der verschiedenen Stationen.
Ja, genau.
Also es gab irgendwann so diesen Punkt, ich habe in der Schweiz zwischenzeitlich nochmal gearbeitet und bin da an jemanden geraten, der diese Einstellung von mir gar nicht so mochte. Es gab so einen Begrüßungstag, das war Wintersaison,
ja.
St. Moritz Pontresina, da habe ich gearbeitet. Und der wusste ganz genau, wer ich bin, weil er wusste, ich bin auf seinem Posten, er war der Sous-Chef gewesen.
Ja.
Und hat mich dann so ausgefragt, wer ich denn so bin und wo ich so herkomme und was ich so gemacht habe und was so meine Pläne sind. Und habe ich ihm gesagt, ja, jetzt, na, so mit meiner Art, ich will jetzt hier eine Saison machen und dann will ich auf die Olympischen Sommerspiele nach London und dann da mitmachen. Ich war super motiviert und hatte richtig Bock drauf. Und dann war für den schon klar gewesen, alles klar, der Felix, der will nur eine Saison hier bleiben. Ich werde kein Millimeter Energie in diese Person reinstecken, weil der ist ja sowieso dann direkt wieder weg. Also das Einzige, was ich machen werde, Wetter abgeschlossen, in 7 Tagen ist er weg vom Fenster. Und ich werde den so kaputt machen, dass er im besten Falle nicht mehr in dieser Branche arbeitet und den Spaß daran verliert. Und das war crazy. Das war richtig crazy.
Und? Wie ist es ausgegangen?
Naja.
Also erstmal brutal überhaupt so.
Ein Tag, mein Selbstbewusstsein war auf null gewesen, ja. Am zweiten Tag so auf -100% und ja. Dann bin ich einfach nur noch da gewesen und also es ist hardcore, wenn du von morgens bis abends eingeredet bekommst, was für ein Nichtsnutz man ist, dann also crazy. Dennoch hat er es nicht geschafft. Und irgendwann hat der sich so gedacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmen kann, weil ich immer noch da bin, ja. Nach mehreren Monaten.
Ey, der muss es doch mal merken. Ja. Der muss doch mal so am Boden sein.
Er hat tatsächlich für sich gemerkt, dass das vielleicht doch, also dass da doch Potenzial in mir drin steckt und dass ich in seinen Augen vielleicht doch dafür gemacht bin. Und dann wurde das gedreht, das Ganze. Und dann hat er sein Mindset geändert, ich habe meins nochmal geändert und bin dann tatsächlich noch mal 1,5 Jahre lang da geblieben bei ihm und bin dann noch mal, das ist wie so eine Art, noch mal eine zweite Mini-Ausbildung, wo ich verabscheue diese Art und Weise, mit Mitarbeitern umzugehen. Aber in meinem Fall hat das tatsächlich funktioniert, militärisch brechen und wieder aufbauen. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich einen Fokus, einen ganz klaren Fokus. Ich wusste ganz genau, wohin ich möchte. Ich habe einen 10-Jahres-Plan ausgearbeitet und ab dem Zeitpunkt wusste ich ganz genau, in welchem Land will ich arbeiten, in welcher Küche, die mich weiter nach vorne bringt, die ich noch brauche, um meine Ziele zu erreichen. Und ich habe damals gesagt, mit 30 wollte ich Küchenchef sein und mit 35 meinen ersten Stern erkochen. Das hat dann recht schnell alles funktioniert.
Hat geklappt. Ja, aber das ist interessant, ne? Erstmal, es war so ein bisschen Larifari, das hast du ja auch gut beschrieben. Ja. Mal gucken und ein bisschen auf der Welt rumditschen, ein bisschen gucken. Ich habe was gelernt, ich kann ein bisschen kochen, aber plötzlich irgendwie der Plan.
Ja, absolut. Und dann sehr, sehr.
Bist du der Person heute noch dankbar? Seid ihr noch in Kontakt?
Nee, jetzt nicht mehr tatsächlich. Wir haben dann später nochmal zusammengearbeitet und dann ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ist ein bisschen eskaliert. Weil ich noch so die eine oder andere Station dann hinter mir hatte und dann auch einfach besser geworden bin, weil ich auch einen krassen Fokus dann hatte.
Und dann hatte. Warst du plötzlich eine Gefahr.
Ja, tatsächlich. Okay. Und dann kam man da gar nicht mehr so richtig mit klar und seitdem keinen großen Kontakt mehr. Aber dennoch, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass das mit mir gemacht wurde und dass das bei mir funktioniert hatte. Und aber ich würde es selber niemals machen bei einem anderen Menschen. Das ist
nee, kommen wir nachher mal drauf. Auf deine Mitarbeiter. Also das heißt, Plan war dann klar. Dann ging es nach New York?
Ja, tatsächlich.
Der Monikos?
Ja, war eine super geile Zeit. Also unglaublich krass. War so gewesen, dass wir morgens zur Arbeit gekommen sind und wir hatten eine Farm dabei und dann kam morgens der Farmer rein mit 2, 3 Körben, Obst, Gemüse, Kräutern und so weiter und wir sind auf die Märkte gefahren, haben Fisch, Fleisch, was auch immer eingekauft, was wir so brauchten und dann war Aufbauen angesagt, Posten aufbauen, jeder hatte so 30 Minuten Zeit, sich Gedanken zu machen, dann haben wir zusammengesessen, Kaffee getrunken, Brainstorming und das Menü für abends kreiert und das jeden Tag aufs Neue. Stellenweise, klar, wenn jetzt Tomatensaison ist, dann hast du jeden Tag Tomaten, dann brauchst du das Gericht nicht abändern. Aber das war auf jeden Fall eine super krass kreative Zeit. Unglaublich verrückte Menschen dort kennengelernt, die super talentiert gewesen sind und da habe ich, also es war sehr, sehr lehrreich, vor allen Dingen auch auf Druck kreativ sein zu können. Egal, wer in diesem Team mitgearbeitet hatte, musste sich mitbeteiligen und hat sich auch automatisch, angesteckt davon. Das war einfach, wie die Leute sich die Ideen hin und her geworfen haben. Und an meine ersten Tage, ich dachte, boah, what the fuck?
Was ist denn hier los?
Ich bin noch gar nicht so weit. Ich kann das, macht doch der Chef normalerweise. Warum sollen wir das auf einmal alles machen? Und das war unglaublich, unglaublich gewesen.
Ja.
Und das habe ich auch definitiv mitgenommen und wenn wir an Gerichte gehen oder an die Findung von Gerichten, machen wir es auch. Also es gibt ganz viele Kreativmeetings, in denen wir uns treffen, austauschen, wo wir Ideen hin und her bouncen und dann ist es egal, vom Azubi bis zum Küchenchef, alle sind mit dabei. Jede Meinung muss ernst genommen werden, jede Idee muss ernst genommen werden und darf nicht so abgetan werden. Ach ja, der kleine Azubi, red du mal, sondern alles auf Augenhöhe und das kommt aus dieser Zeit tatsächlich.
Cool.
Ja.
Ja, aber das ist eine Umstellung. Da kann ich mir vorstellen, wenn das plötzlich so zugeht. Ich meine, da kommt nicht der Truck. Alles wird ausgeliefert. pack mal ein, sondern du gehst selber los und kaufst einen Großteil dessen ein und sagst, was ist denn da?
Absolut.
Verantwortest auch die Qualität mit dessen, was da ankommt. Bist selber dafür verantwortlich. Und,
ja, absolut.
Und dann auch noch das Ganze in eine Form zu gießen. Wahnsinn. Mhm. Wie lange warst du da in New York?
Ein Jahr.
Ein Jahr. Mhm.
War sehr schön.
So, und dann ging es weiter nach San Francisco oder Bangkok?
Nee, ich war erst in San Francisco, danach war ich in Bangkok.
Okay.
Ja, und das auch San Francisco war auch crazy. Also ähnliche Konstellation, nur von der Küche her nochmal ganz anders. Also ich habe mich irgendwann nur noch auf die 100 besten Restaurants der Welt beworben und
War dein Plan, ja, ne?
Ja, tatsächlich.
Das war Teil des 10-Jahres-Plans?
Teil des Planes schon gewesen, ja. Und dort war es einfach, ja, krass. Also ganz, ganz krasse Köche. Ich glaube, die waren auf Platz Nummer 49 damals gewesen. Und hatten damals 2 Sterne, inzwischen 3. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob es das Restaurant noch gibt. Auf jeden Fall auf.
Wie hieß das?
Nochmal?
Quoi.
Ja. Auf einem super krass hohen Level haben die gekocht und Wahnsinn, also ich weiß noch, wie ich, was waren das, Mandeln gespalten habe und wenn ein kleines Ministückchen auf den Boden gefallen ist, bist du sofort zur Spüle gelaufen, hast einen Besen geholt, hast die komplette Küche durchgefegt und irgendjemand, der das gesehen hat, hat instant einen Wischmopp genommen und ist hinter dir mit dem Wischmopp hergegangen. Also die Küche wurde 2-3 Mal am Tag rundgereinigt, leergeräumt, geputzt von oben bis nach unten, kleiner Krümel auf dem Boden, der Boden wurde komplett gemacht. Auch das war sehr lehrreich gewesen. Alles
also,
auf einer extremen... Also
merken wir uns mal für zu Hause, ne? Wir Hobbyköche, machen wir jetzt auch immer so.
Keine Chance, machst du normalerweise nicht.
Nein.
Aber das, wenn du ein paar Prozent weniger machst, dann reicht das schon vollkommen aus.
Ja.
Ja, unglaublich. Und da sind wir auch morgens schon uns getroffen, Kaffee geholt, bei Dunkin' Donuts irgendwie vielleicht noch so einen kleinen Donut reingeschoben und dann haben wir uns aufgeteilt in Teams und es gab so ein Team, was in den Wald gefahren ist, bei der Golden Gate Bridge oben, für Kräuter sammeln. Dann ein Team ist immer zum Fischmarkt gefahren, ein Team ist zu den Farmers Markets gefahren. Und hat dann jeden Tag das Gemüse halt besorgt. Und das fand ich halt so faszinierend, dass wir sind auf demselben Markt gewesen, eins der besten Restaurants der Welt, haben grünen Spargel gekauft, den aber auch die Hausfrau oder der Hausmann und der billige Papp und keine Ahnung was, alle haben denselben Spargel gekauft, dieselben Produkte gekauft. Und dann ist halt Technik.
Und ihr habt vielleicht nochmal ein bisschen anderes Auge auf das Produkt gehabt, ne? Was ihr nehmt, was ihr dann liegen lasst.
Das, klar, absolut. Aber so im Grunde genommen...
Für alle verfügbar, auf jeden Fall.
Für alle verfügbar, ja. Und dieses System dort ist halt... Ich meine, das Wetter ist perfekt dafür, dass jeder anbauen kann. Und es gibt diese Logistik, dass es ganz viele von diesen Märkten gibt, wo jeder seine Waren anbieten kann. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Und dann gehst du mit dem Spargel zurück ins Restaurant und dann kannst du ihn halt ins Wasser schmeißen oder braten. Oder du kannst mit einem kleinen Messer die ersten 2 Hautschichten runterkratzen und die Enden entsaften und den Saft mit 5% Salz bereichern, dann erhitzen, darin dann die Spargel, deine leicht angeschälten Spargelspitzen garen und normalerweise würde man dann in Eiswasser werfen, wurde dort aber auch nicht gemacht, sondern es gab ein Eisbad, wo ein Einsatz oben drauf lag, der dann eiskalt war. Und ohne Wasserkontakt wurde dann dieser Spargel runtergekühlt. Und es standen dann da 4 Mitarbeiter, die diesen Spargel immer wieder gedreht haben.
Damit er von allen Seiten.
Im 5-Sekunden-Takt, damit er von allen Seiten gleichmäßig schnell abkühlt. Und dieser Spargel, und ich meine, ich war schnell irgendwann gewesen, und dann hast du, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Minuten habe ich gebraucht, bis ich so einen Spargel fertig geschält hatte.
Ja.
Aber dieser Spargel war der beste Spargel, den ich jemals gegessen habe in meinem ganzen Leben.
Ja. Bereitest du ihn noch so zu?
Ja.
Ja?
Also ich selber, wenn wir mal was mit Spargel drauf haben, mit Grünspargel, dann auf jeden Fall, ist immer nur die Frage, also das ist halt schon, wenn du eine kleine Minikerbe reinmachen würdest, dann dort in San Francisco, no go, dann geht die weg.
Echt?
Ja, kannst du nicht mehr benutzen. Also es musste absolut perfekt sein. Ja, genau.
Aber da kannst du ja auch schon dran verzweifeln, ne? Wenn du da nicht drauf eingestellt bist und sagst, ich gehe diesen Weg mit und das ist hier der Style, so geht man hier vor, Da musst du ja mitmachen. Ansonsten hast du keine Chance, oder?
Nee, dann bist du auch direkt raus. Ja. Das tut sich ja keiner an.
Nee.
Mal abgesehen davon habe ich umsonst dort gearbeitet und ja, absolut.
Ist das gang und gäbe eigentlich?
Ja, ich denke schon.
Dass man in Bienen. Und wie lange hast du das gemacht?
2 Monate.
Okay.
Etwas über 2 Monate.
Ja.
Ja.
Aber du wolltest die haben, du wolltest die auf der Liste bei dir haben.
Absolut, ja.
Du hattest ja einen Plan.
Ja, definitiv. Und das war, also wie gesagt, ich glaube, wenn du, oder auch da war mein großer Vorteil einfach gewesen, dass ich schon viele andere Dinge gesehen hatte und wurde von vielen Dingen, die ich dort erlebt habe, nicht abgelenkt und konnte mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, die ich rausziehen wollte aus meiner Zeit dort, weswegen ich dort hingegangen bin. Und immer in Kombination nicht nur die Arbeit, sondern auch das Drumherum. Und Kalifornien ist halt unglaublich krass, super asiatisch geprägt, super krass mexikanisch geprägt. Ist so eine Fusion-Küche, ja, die dort zu finden ist.
Und das gehört wahrscheinlich auch dann mit dazu, ne? Das Umfeld auch zu verstehen, damit man auch die Küche versteht.
Definitiv. Und das war immer so mein Ding gewesen. Ich wollte in Küchen arbeiten, wo ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern arbeiten, wo du super viel schon mitnehmen kannst. Ja, aber es war immer random. Super random, viele verschiedene Menschen kennengelernt. Ich bin dann irgendwann nach Bangkok und Bangkok war komplett der Gegensatz gewesen. Also A, von der Stadt her, viel wilder, crazy. Und von den Mitarbeitern her. Also da habe ich mir ganz bewusst, diese Küche war bei Gagan. Und das, ich glaube, der war zum 4. Mal hintereinander irgendwie Nummer 1 von Asien. Und also so ein wilder Mensch, what the fuck, also crazy. Der ist einfach nur crazy. Und die Küche war crazy. Wenn ich mir überlege, wir haben nebendran gewohnt, wir mussten einmal Treppen runter über die Straße und dann ins Restaurant rein und es war einfach brutal heiß draußen, 40 Grad. Und in der Küche waren es auch 40 Grad und mehr. Die haben die großen Grills gehabt, wo sie ihr Namenbrot gemacht haben und Spieße. Und keine richtige Klimaanlage, das war unglaublich. Also für mich als Europäer, ich habe geschwitzt wie ein Schwein die ganze Zeit. Und dort war es halt, morgens haben die Spüler erstmal so die Mäuse rausgefegt aus der Küche. abends gab es so ein Center, wo wir angerichtet haben. Und unten drunter war eine Spalte gewesen. Das heißt, Dinge konnten dort reinkrabbeln und geschützt dort vor sich hinleben. Und wenn du da mal so ein Crumble dir genommen hast und hast da mal an dieser Kante entlang unten den Crumble entlang gelegt, da hast du nur die ganzen Fühler rauskommen sehen und dann stand auch jemand mit dem Bunsenbrenner.
Einmal abgefackelt.
Der Spüler stand hinten schon bereit mit Kehrblech und Besen und hat die dann eingesammelt, das ist dann so ein paar Mal am Tag passiert, also komplett andere Welt zu ein Krümmel fällt runter, die Küche muss geputzt werden, zu wir fackeln jetzt erstmal die Kakerlaken hier ab, wo sie nicht vermeiden lässt, dass sie halt da sind. Wahnsinn. Und dort war es halt auch, also wir waren 13, 14 verschiedene Nationalitäten und Stuff Food war halt immer so das große Ding tatsächlich, wo ich so viel draus gezogen habe, weil jeden Tag irgendwer anders gekocht hat. Und wollte sich natürlich auch nie die Blöße geben. Da hast du auch schon geguckt, dass du was Geiles machst. Aber es musste immer was Traditionelles sein, was von zu Hause.
Und bin immer gespannt, was du gemacht hast.
Ja, wir haben Sauerkraut mal gemacht, so spaßeshalber, haben eine Bratwurst gemacht, so Geschichten. Genau. Und ich habe gelernt, wie man Frikandeln richtig gemacht, wie man Dumplings faltet und so weiter, Soup-Dumplings herstellt. Also super viele Techniken, Dinge, Geschmäcker, die auch definitiv immer wieder in die Küche mit einfließen. Und dann gehst du raus, hast frei und Bangkok ist halt Bangkok, Streetfood ohne Ende. Ja. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen.
Wie lange warst du da?
Selbe Zeit, 2-3 Monate.
2-3 Monate.
Ja.
Was sagte denn der Plan jetzt, wann geht's denn zurück nach Deutschland? Oder war Deutschland nicht definiert in dem Plan?
Nee, war nicht definiert tatsächlich.
Also hätte irgendwo sein können.
Ich dachte eigentlich, also ich hatte eine damalige Freundin aus New York dort kennengelernt und war mit der auch noch zusammen gewesen während der Zeit und dachte tatsächlich, wahrscheinlich werde ich mal in die USA gehen und da leben oder irgendwie so, aber safe nicht in Deutschland. Und bin dann irgendwann wieder in der Schweiz gewesen, im Alpina in Gstaad, bei diesem ehemaligen Sous-Chef, der mich da wieder hingeholt hatte. Und da mein Kopf war voller Ideen und also ist fast explodiert, so könnte man sagen. Und bin dann da als Postenchefin, habe den Gamagé geleitet und der Küchenchef, der Markus Lindner, zwei Sterne im Mesa gekocht damals in Zürich, war der erste Zwei-Sterne-Koch dort und der war einfach, also der hat sich total gefreut. Der hat die Hände geklatscht, hat gesagt, hurra, da ist jemand, der hat ganz viele Sachen gesehen, der will hier loswerden. Herzlich willkommen und das war die Küche war extrem Skamagé-lastig. Also es war auch der größte Posten mit Abstand und ein Großteil der Gerichte, ein sehr, sehr großer Teil, ist dann vom Skamagé geschickt worden. Und der hat mir freie Hand gelassen. Ich durfte da ein Gericht nach dem anderen hinzaubern, habe ihm das zu probieren gegeben und der war halt crazy, der musste nicht mal wirklich probieren. Der konnte halt auch Geschmack zusammenfügen im Kopf.
Er musste auch nur hören, was...
Ja, genau. Und sehen, in welchen, von was, wie viel. Und dann konnte er ganz genau sagen, ah, lass das nochmal weg, das ist super. Hier, da nochmal ein bisschen was verändern. Und so weiter. Und so hat er mich dann da rangeführt und ich durfte machen. Und er hat sich gefreut, dass da jemand ist, der ganz viele Ideen bringt und er noch so den Feinschliff da reinbringt. Und das war crazy. Dann bin ich da schnell zum Junior-Sous-Chef aufgestiegen und... ganz, ganz krasse Zeit. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, einen Kollegen, der eine Freundin war Headhunterin gewesen, aber so auf eine andere Art und Weise. Also es geht dann weniger um das schnelle Geld zu machen und Leute irgendwo hin zu vermitteln und nach einem halben Jahr schon wieder anzurufen, ob sie nicht woanders hin wollen, sondern erstmal kennenlernen auf einer persönlichen Ebene und die Betriebe kennenlernen und ganz sicherstellen, dass wenn ein Match erstellt wird, dass das für beide Seiten auch zu 100% passen wird. Und da habe ich stundenlang mit ihr telefoniert und immer wieder hat sie irgendwann gesagt, alles klar, so ich weiß, kann dir vertrauen, du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Sie mochte mich und dann hat sie mit mir gearbeitet und dann habe ich ihr ganz genau erzählen können, wo ich hin möchte, was für eine Küche ich suche, was für ein Miteinander und so weiter und so weiter und hatte einen ziemlich klaren Gedanken gehabt, was das angeht und dann hat sie gemeint, mal schauen, ob sie da was findet, sie kann es jetzt noch nicht sagen, hat sich 3-4 Wochen später gemeldet und dann kam das Budasan, das Kai 3, Jens Rittmeier und sie kannte Jens schon dann auch schon ein bisschen länger und das Budasand und gab es ein Match, dann hat sie die Connection hergestellt und dann habe ich mit Jens, glaube ich, das erste Mal 3 Stunden oder so telefoniert. Da haben wir nochmal telefoniert, bin ich hier raufgekommen, bin das angeguckt, das Ganze.
Warst du das erste Mal auf Sylt?
Allererste Mal auf Sylt und ich muss dazu sagen, das letztens nochmal in irgendeinem Interview habe ich das mal gesagt, ich wusste gar nicht, dass Sylt existiert. Ich kannte Sylt nicht. Also wir waren früher als Kind, waren wir in der Nordsee gewesen, in Neuhanningersiel.
Ja, höher seid ihr nie gekommen, ne?
Immer wieder mal. Aber da habe ich mich nicht, also ich habe mich nicht mit der Karte auseinandergesetzt und ansatzweise mal geschaut, wer ist denn eigentlich dieser Zipfel da oben?
Ja.
Und dann war ich auf Sylt gewesen und dann habe ich mich zum ersten Mal auch mit dieser Gastronomie-Szene hier auseinandergesetzt und mit dem, was es hier halt so gibt.
Wie war denn dein Ersteindruck? Kannst du das noch, das noch zusammen?
Es war Nebel und Regen. Und der Regen flog halt nicht von oben runter, sondern kam von der Seite. Also klassisches Syltwetter, Frühlings- oder Herbstwetter, könnte man so sagen. Ja. Katastrophe. Hab gar nicht so viel gesehen von der Insel demnach. Und nicht so, dass... Also es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, hier würde ich gerne...
Hat sich nicht von der schönsten Seite präsentiert.
Nicht mal ein bisschen. Und hätte man mich damals gefragt, kannst du dir vorstellen, die nächsten 8 oder 10 Jahre hier zu sein? Nee, ich glaube nicht. aber ich bin weder wegen der Insel hier raufgekommen, noch wegen irgendwas anderem, sondern nur rein wegen des Kochens und wegen der Küche. Und... hab dann diese Stelle hier angefangen, hab als Stellvertreter von Jens dann angefangen und ich weiß noch, in meiner Einarbeitung, also ich habe vor meinem Start schon angefangen gehabt und vor meinem eigentlichen Start und das war Ende November gewesen, 2016 und ich habe dann irgendwie so ein bisschen so mit ihm rumgetüdelt, hab mir alles gezeigt und so weiter, ganz entspannt, dann den Abend hatte ich frei gehabt und bin dann losgefahren und es war ja schon sauschön gewesen zu dem Zeitpunkt, also richtig warm. Und da bin ich mit dem Auto runter und bin am K4 raus, hab da geparkt und bin da zum Strand gelaufen, rauf und dann wieder runter und saß dann da im Sand und hab ein Bierchen getrunken. Und dann kamen mir so Surfer-Dudes an mit Brettern und sind da raus, Welle war da und dann waren die am Surfen. Dann dachte ich, what the fuck, also ich kann sogar hier surfen. Also es ist unglaublich schön.
War nicht dein Surfen, aber dass du kanntest.
Ja doch, Wellenreiten.
Nee, ich meine von den Wassertemperaturen.
Ach so,
her.
Ja,
obwohl, klar. Du hast ja auch in San Francisco hast du auch, da ist ja auch nicht.
Und ja, schon oben in Kanada, bei Tofino, da kannst du auch surfen.
Okay, das ist ja auch nicht so warm,
das ist, Wasser. Das ist eher kalt, ja, tatsächlich. Ja, okay. Musst du auch mit einem Neo raus.
Stimmt.
Nee, das kann ich dann schon, aber ich wusste nicht, dass man das hier machen kann und dass Sylt so eine vorverlagerte Sandbank hat, wo perfekt dafür geeignet ist. Und dann war ich an diesem großen Sandstrand, so ein alter Opa mit der Angel da draußen, hatte irgendwelche Fische geangelt und sonst niemand an diesem ganzen Strand. Und du konntest wirklich hunderte Meter in alle Richtungen schauen und du warst einfach nur für dich in der Natur. Und ich glaube, vielleicht war das so der Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist schon ziemlich nice hier.
Mhm.
Ja, und hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht nicht nur wegen des Jobs hier raufgekommen, sondern vielleicht auch wegen der Insel.
Ein Grund reicht ja erstmal, ne? Und wenn man das dann danach noch entdeckt, ist ja schön.
Absolut. Und dann habe ich mich tatsächlich in die Insel verliebt. Also es ist einfach ein Wahnsinnsort.
Und dann hat Jens irgendwann gesagt, tschüssing.
Ja, ich hau ab. Ciao mit V. Da ging relativ schnell tatsächlich. Der Drecksack. naja, also es war, ich glaube, 6, 7, 8 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, hat er das dann bekannt gegeben, dass er zum Ende des Jahres das Hotel verlassen wird und das Restaurant verlassen wird. Und ja, das war natürlich richtig doof, ne? Weil ich bin ja wegen ihm raufgekommen.
Du wusstest ja nicht, was kommt dann, wer dann kommen könnte.
Ja, ne? genau. Wer wird dann kommen? Und es gab eine Pressemitteilung und es haben sich innerhalb von kürzester Zeit, also Hunderte beworben. Und alle waren auf dem Papier de facto besser qualifiziert gewesen für diese Position wie ich. Und der ehemalige Direktor, der hat mich dann gefragt, ob ich meinen Heimvorteil nutzen wollen würde und hat dann die 9 besten Kandidaten eingeladen und mich dann als 10. Kandidaten mit in diese Runde reingeworfen.
Ja.
Und hab dann gesagt, ja, super gerne, würde ich machen. War überhaupt nicht meine Idee. Ich hatte schon wieder eine neue Stelle.
Du hast schon den Koffer wieder halb gepackt.
Gedanklich schon wieder von den Insel gewesen. Und wieder in Richtung Schweiz hatte schon Angebot gehabt. Und dann mit der rein in diesen Kreis und ab dann ging es darum, Konzept erstellen, überzeugen, Probe kochen, wobei selbst das musste ich nicht mehr machen, weil da hat er gemeint, wir wissen ja, wie du kochst, da brauchst du ja uns nicht noch irgendwie
Probe zu kochen. Aber Konzept hast du schon auch erstellt.
Genau, was wir uns so vorstellen, was ich mir vorstelle, was wir machen könnten.
Und was hast du damals für ein Konzept gehabt?
Ja, das ging schon in die Richtung, wie wir es jetzt eigentlich machen. Ganz zum Start war es richtig wild tatsächlich, also das hat sich dann schon nochmal abgeändert, um mehr Abwechslung reinzubekommen. Also das war so eine Art Vorgabe gewesen, dass man gerne schnellere Wechsel haben möchte von Gerichten, um den Hausgast das auch schmackhafter zu machen, öfter zum Essen zu kommen oder auch Gäste, die schon mal da gewesen sind. Und dann haben wir die wilde Idee gehabt, ein täglich wechselndes Fünfgang zu machen auf hohem Niveau. Und
kanntest du ja.
Kannte
hast du ja schon mal gemacht.
Ich kannte das ja, aber es ist halt schon, wild. Und,
nur, dass du hier nicht so die Märkte hast,
richtig,
auf die du gehen kannst.
Und nicht jeden Tag körbeweise Zeugs vorbeigebracht bekommst.
Ja.
Genau, also man muss dann schon ein bisschen planen, auch wenn du fast jeden Tag beliefert werden kannst, aber du musst es ja auch irgendwann bestellen und es muss dann hierhin transportiert werden.
Ja.
Genau, das war so die Idee gewesen und konnte mich ja irgendwie dann durchsetzen, wie auch immer ich das geschafft habe. Und man munkelte das, oder was, es gibt auch eine Pressemitteilung tatsächlich des Hauses, wo es darum geht, dass wir uns von den Sterne oder von der Sterneküche verabschieden werden mit den neuen Konzepten, bla 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 und so weiter und so weiter. Und wir in der Küche so, hey, Moment mal, nee, das haben wir nie besprochen, auf gar keinen Fall. Und dann ist so eine Mentalität entstanden, jetzt erst recht.
Ja.
Und genau, der Start war wild. Also das ganze Team ist gegangen, alle waren weg, außer eine Person ist geblieben. Eine einzige. Und
ich meine, da kriegst du doch erstmal Muffensausen, oder nicht? Da denkst du erstmal, wie soll ich das denn hinkriegen?
Das ist,
und wahrscheinlich haben die alle auf der Insel das auch mitbekommen und erstmal ihr Finger gehoben, nur bei mir nicht wildern.
Ja, also.
Oder?
Ich habe an alles andere gedacht tatsächlich, außer irgendwie woanders mal nachzufragen, ob ich da jemanden haben könnte. Nee, das war krass. Also wir haben uns irgendwie über Wasser gehalten in der Anfangszeit, in den ersten 6, 7, 8, 9 Wochen. Das war echt heavy und super arbeitsintensiv, von morgens bis morgens durchgeackert. Und ich weiß noch, mit Pascal, das war der Patissier gewesen, der geblieben ist. Und wir haben das da irgendwie mit Leihköchen und Azubis abends irgendwie gemacht. Und wenn du überlegst, was, dass wir jetzt abends so mit 15 Leuten in der Küche stehen und vorher, als wir da gestartet haben, weiß nicht, 2 Köche, 2 schlechte Leihköche und irgendwie noch 3 Azubis oder 2. Wahnsinn. Dann morgens um 2 waren wir in der Garage, haben noch irgendwie einen Wein getrunken oder ein Bierchen und das Menü für am nächsten Tag geschrieben. Wow. Dann kurz schlafen, dann habe ich wieder Frühstück angefangen und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und bis, dass ich irgendwann gemerkt habe, also automatisch durch Müdigkeit, durch Erschöpfung, durch Druck und so weiter, dass ich einfach am Ende bin und habe das gemerkt, indem ich so cholerische Züge auf einmal angenommen hatte.
Oh,
und
ja?
meine Geduld war nicht mehr, der Faden war nicht mehr ganz so lang gewesen wie vorher oder die Zündschnur. Und habe dann echt gemerkt, wie ich gemein geworden bin in gewissen Situationen und ob er das gar nicht wollte und konnte das noch reflektieren. Und habe dann gesagt, so alles klar, jetzt brauche ich, also das ist jetzt, ich will so nicht werden und werde nicht alles aufs Spiel, also ich werde mich nicht dahingehend ändern, was ich immer verabscheut habe, und würde lieber hier aufhören zu arbeiten, als so zu werden.
Mhm.
Und
du hattest das ja erlebt, ne? Selber erlebt.
Ja, also
solche Menschen.
Hör mir auf. Ich bin nun mal nochmal ein kleiner Sprung zurück in die Schweiz, als ich da in Pontresina gewesen bin, mein Küchenchef dort, der hatte mal montags alle nach Hause geschickt oder den meisten freigegeben, hatte aber eine neue Karte vorher gerade aufs Menü genommen.
Ja.
Und hat montags war statistisch gesehen immer der ruhigste Tag und er dachte, er kommt klar mit der Besetzung, die da ist. Aber der wurde überlaufen oder wir wurden überlaufen, was nicht geplant gewesen ist. Und dann war der so sauer über sich selber, dass er jetzt seinen guten Leuten mit neuer Karte freigegeben hatte, dass meine Aufgabe an dem Abend darin bestand, ihm niemals von der Seite zu weichen, um mich anschreien zu lassen die ganze Zeit. Ich durfte nichts anfassen, ich durfte ihm nicht helfen. Ich war nur lediglich dafür da, damit er seinen Frust rauslassen konnte.
Oh, wie.
Und jemanden hatte, den er beleidigen durfte.
Oh, wie elendig.
Oi, 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 oi.
Das ist ja unfassbar.
Das war wild.
Das ist ja unfassbar. Das ist sowas gibt.
Und du guckst so auf die Uhr und denkst dir, boah, scheiße.
Wie lange kriege ich jetzt noch einen in die Fresse?
Das dauert noch 2 Stunden. Das kann er niemals aushalten. Oder aushalten im Sinne von, der muss doch irgendwann mal, also irgendwann ist doch gut. Aber war nicht gut. 2 Stunden am Stück, nonstop, habe ich es abbekommen.
Oh, wie.
Und das war, genau, so viel zu dem Thema. So möchte ich niemals werden.
Ja, gut, also du wusstest, was passieren kann.
Absolut, ja. Und genau, und dann habe ich gewisse oder viele, viele Dinge eingeleitet. Ich mache so ein Führungskräfte-Coaching über viele, viele Jahre schon und das mir extremst geholfen hat einfach.
Ja.
Ich habe dem HR oder dem ehemaligen Direktor um Erlaubnis gefragt, hey, ich habe kein Netzwerk in Deutschland, ich kann keine Leute ranholen, weil ich habe immer nur im Ausland gearbeitet. Ich kenne hier niemanden. Oder ganz wenige nur.
Ja.
Aber ich kenne ganz viele Leute in ganz vielen verschiedenen Ländern. Also bitte ich euch, hilft mir dabei für Visa und so weiter. Da müsst ihr mich bitte unterstützen. Und ansonsten kläre ich den Rest. Und dann haben wir das gemacht. Haben dann alles auf Englisch umgestellt. Jede Liste, Kommunikation intern mit dem Service, mit den Gästen, annoncieren, die Lieferanten, die Produzenten, alles war auf Englisch, alles. Also wir haben
annoncieren auch auf Englisch?
Alles auf Englisch. Also die komplette Sprache war nicht mehr Deutsch, sondern Englisch.
Wow. Da war der ja schon früh dabei dann, ne?
Absolut.
Ich meine, heute wenn in Berlin ist
gang
und gäbe.
Absolut.
Ja. Naja, und hier, ich meine, Sylt ist natürlich auch in gewisser Weise international.
Ja, keine Frage, ja? Hast du vollkommen recht. Aber es war halt, Insel Sylt war halt immer so das Ding, also was wir dann festgestellt haben, mal abgesehen davon vom Fachkräftemangel, dass kaum noch Leute irgendwie, also wenige wollten nach Sylt und dann noch viel weniger ganz in den ganz hier runter in den Süden der Insel, wo halt ja, also es ist wunderschön hier, ich liebe es hier. Aber für junge Menschen ist das jetzt nicht zwingend, also ein halbes Jahr lang Sommer super attraktiv, ja, weil du viel machen kannst. Und im Winter, es gibt eine Kneipe hier. So, das war's.
Oh, eine reicht, ja.
Eine reicht, ja.
Kann dir schon die Decke auf den Kopf fallen, also keine Frage.
Und das war mal so ein bisschen der Tricky Point gewesen zu Anfang, dachten wir zumindest.
Aber die von ganz weit weg wussten es ja nicht.
Genau, das ist der Punkt. Und dadurch, dass wir das gesamte System auf Englisch umgestellt haben, haben wir unser Einzugsgebiet, was der deutschsprachige Raum Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen ist, erweitert. Und man muss dazu sagen, Österreich und Schweiz, die zahlen wesentlich besser wie wir hier in Deutschland. Dann ist es eher ungewöhnlich, dass du die hier hinbekommst. Mhm. Geht auch, passiert auch immer wieder mal, aber war eher selten. Und haben somit unser Einzugsgebiet auf weltweit erweitert. Und dann war es natürlich ganz egal. Also wenn du sagen konntest, hey, wir helfen dir bei Visa-Geschichten und du brauchst die deutsche Sprache nicht lernen. Wäre natürlich schön, wenn du es hier versuchst zu lernen, logischerweise.
Aber das ist keine Grundvoraussetzung, um hier zu starten.
Alles in Englisch. Ja. Und komm hier hin und Feuer frei. So. Und du kannst eine super geile Auslandserfahrung machen, die ich ja auch in meiner Vergangenheit immer wieder machen durfte.
Du hast es ja vorgelebt. Also du konntest ja. Du warst ja Role Model.
Absolut. Quasi. Ja, genau. Und dann das Umgekehrte zu machen, und das war ja super geil. Dann habe ich ganz viele bekannte Freunde alle angerufen und geschrieben. Und ja, dann hatten wir innerhalb von kürzer Zeit ein richtig, richtig nices internationales Team hier. Und
ja, wie cool.
Haben dann so richtig angefangen. Und so ist dann auch diese Nordic Fusion Küche entstanden, wo es viel um. Es ist eine sehr aromstarke Küche, sehr, sehr aromstark. Wir fusionieren viele verschiedene Küchenstile, viele Produkte. Das Hauptprodukt, die Hauptkomponente ist immer hier aus dem Norden oben, beziehen wir immer von hier und fusionieren das mit Nebenprodukten, die durchaus auch
aber
international
so
sein dürfen.
Wird, finde ich, daraus, aus dem, was du erzählst, natürlich nochmal viel mehr ein schlüssiges Konzept.
Ja.
Nordic Fusion könnte auch eigentlich nur ein Marketing-Slogan sein. Aber jetzt mit dem Verständnis und natürlich mit dem, was ich gestern speisen durfte, umso mehr verstehe ich es natürlich. Ne?
Ja.
Dass das nicht einfach nur eine wilde Idee war, sondern dass die sich ja auch entwickelt hat und jeder, ja, der hierher kam und du ja auch, was mitgebracht hat und
Absolut. Irgendwie
eine Komponente hat reinfließen lassen.
Ja.
Und diese nordische Komponente spürt man natürlich auch.
Wir nennen unser Menü die große Aromreise. Es ist eine Reise, also wir wollen Menschen gedanklich reisen lassen. Dementsprechend ist es eine sehr aromstarke Küche. Und das entstanden durch A, weil ich mein berufliches Leben immer auf Reise gewesen bin und B, die Menschen, die hingekommen sind, auch noch auf einer Reise gewesen sind. Das heißt, gerade so in den ersten zwei, drei Jahren, wo wir fast ausschließlich mit Internationals gearbeitet haben, waren die ja auch immer noch auf einer Reise gewesen. Es war komplett, es war rund, es war perfekt.
Und die haben ja auch Sachen, Produkte hier kennengelernt, die sie, also nehmen wir mal eure Salzwiesenkräuter.
Ja.
Ja, die kannten die ja auch vorher nicht,
mhm.
Oder? Und plötzlich, wahrscheinlich, nehme ich mal.
Oder andere,
ja, ja, aber plötzlich merken die, da schmeckt irgendwie, wie heißt der? Wie heißt das?
Das Stranddreizack.
Wie heißt der?
Stranddreizack.
Stranddreizack, der nach Koriander schmeckt. Ich hatte gestern gesagt, was hatte ich genau?
Liebstöckel.
Liebstöckel ein bisschen, wurde ich aber niedergemacht. Nix Liebstöckel. Naja, aber das ist ja, du lernst dann ja auch nochmal was Neues kennen.
Absolut, ja.
Und du warst es natürlich auch gewohnt, von einigen Stationen auch wirklich das Lokale, also das, was direkt vor der Tür wächst. Mhm. Stichwort dann San Francisco auch,
ja.
Wirklich von vor der Tür einzusetzen.
Absolut,
ne?
Ja. Und das, was da ist, sollte man nehmen,
ja.
De facto. Also wenn du dir, leider haben wir jetzt hier in dem Raum kein Fenster zum Meer hin, aber wenn du dir die Muscheln anguckst, die Hörnemamiesmuschel.
Ja, ich meine, die sind jetzt 500 Meter oder sind es 600 Meter von hier?
Nicht mal.
Nee, ist es weniger?
Viel, viel näher dran. Also das sind 20 Meter vom Hotel entfernt.
Hast da so, sind schon Muschelberge.
Da geht's schon los, ja.
Ach klar. So, das da ist geht so ein, das schon los.
Ja, das ist so eine Premium-Bank, wo die nochmal dann, der werden nochmal, also es ist ein riesengroßes Feld, ich weiß nicht, wie viele LKW-Ladungen das sind, wo du durch die Mole geschützt bist beim Hafen, aber du hast immer richtig schön viel Frischwasser
Ach, der, die, genau, die, das spült er mal durch.
Die drumherum kommt und das ist so ein absolutes Premium-Feld.
Da kommen auch die Premium.
Überall Premium. Also es ist wirklich.
Super Premium ist hier.
Super Premium, ja, genau. Nee, es ist ein Wahnsinns, also wahnsinniges Produkt. Es ist unglaublich. Wir haben letztens waren wir dann nochmal zur Muschelsaisoneröffnung gewesen, wo nochmal gesagt wurde, irgendwie es ist die beste Muschel Europas. So, Punkt.
Die wird ja von hier auch überall hin gekarrt, ne?
Absolut, ja. Also die meisten, fast der Großteil geht nach Belgien, weil die bereit sind, die höchsten Preise zu zahlen, weil sie die beste Qualität haben möchten der Muschel. Also zahlen auch für die beste Qualität. Und ja, wir machen.
Hast du denn dadurch, dass du ja nicht nur das Kai 3 verantwortest, hast du denn auch irgendwo Mulfried auf der Karte?
Nee, tatsächlich nicht, aber wir machen einmal die Woche machen wir in der auf der Terrasse so unser Muschelmittwoch. Ja? Da gibt's Muscheln und dann.
Ah,
da
bin ich schon weg. Oder nur fürs Team.
Nee, also schon für die Gäste. Ja? Also einen Sack, wir verkaufen einen 10-Kilo-Sack, den kriegen wir dann von nebenan.
Ja.
Frische Miesmuscheln gerade rausgeholt und dann sitzt du auf der Terrasse und hast da die Muschelkutter vor dir, die da die Muscheln rausholen.
Ja, das ist ja.
Blauer Himmel, Sonnenschein, warm und dann Muscheln, Gläschen Wein dazu. Machen wir noch so einen richtig geilen Muschel-Safran-Sud mit so einem Hauch Chorizo-Träumchen.
Oh, klingt gut.
Genau so. Auch fair enough, einfach nur mit einem bisschen Weißwein. Wobei Adrian Leuchel, dem gehört das alles. Und wir kennen uns schon so viele Jahre. Und das allererste Mal Muscheln habe ich mit ihm gemacht. Und der macht maximal eine kleine Prise Pfeffer obendrauf. Das war's. Die Muscheln sind ja voll gefüllt mit Wasser noch. Und du brauchst einfach einen Topf, bums heiß, Muscheln rein, Deckel drauf. Die ersten Muscheln öffnen sich durch die Hitze. Wasser tritt aus, Dampf entsteht und in dem Dampf Kettenreaktion, mehr und mehr Muscheln öffnen sich und dann ist das eine super schnelle
Sache.
Mehr
macht der gar nicht ran?
Gar nichts und brauchst du nicht. Also die Muschel Natur, so wie sie ist, ist der Oberknaller. Beste Muschel.
Muss ich mal probieren. Nordic Fusion. Das heißt, du musstest dich aber erstmal, gut, Jens Rittmeier hatte natürlich hier schon eine Infrastruktur, aber du musstest ja auch erstmal rausfinden, wer hat hier eigentlich was. Und das hat sich ja auch dann in der Zeit auch noch ein bisschen entwickelt.
Absolut.
Die Insel entwickelt sich ja auch weiter.
Mhm. Ja. Das stimmt, absolut.
Du musstest erstmal alle abklappern hier.
Ja, ich meine, jetzt bin ich ja schon ein paar Jährchen hier.
Und nee, damals meine ich, als es losging.
Ah ja, das auf jeden Fall, genau. Also Jens hatte, das war halt schon Wahnsinn, der hat ein riesengroßes Netzwerk sich aufgebaut an Produzenten. Welches ich ja kennengelernt habe in der Zeit, wo wir noch gemeinsam gearbeitet haben. Und ich wäre schön blöd gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ach, interessiert mich alles nicht, ich mache jetzt irgendwie, arbeite jetzt nur noch mit irgendeinem großen Lieferanten zusammen, sondern nee, das haben wir natürlich weiter genutzt. Das Netzwerk, die ganzen Beziehungen, die man aufgebaut hatte, ja, stetig fortgeführt und das sind ja Freundschaften, viele, viele Freundschaften daraus entstanden, dadurch, dass man ja im stetigen Austausch ist und sich immer wieder sieht und trifft und schnackt und ja.
Wie häufig trifft man denn hier die anderen Kollegen? Also ich meine jetzt mal, man kann ja hier auch mal Johannes King nennen als, sagen wir mal, einen der Vorreiter, der auch da mal so in der Wiese angefangen hat, in der absolut. Salzwiese, ne?
Ja.
Nicht die Salzwiese entdeckt hat, aber,
gab's ja aber schon vorher
verwertet hat.
Verwertet hat auf jeden Fall. Durchaus immer wieder mal, also klar, jetzt aktuell, alle sind busy, alle sind mitten in der Saison und es ist nicht ganz so viel Zeit. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man sich sieht, man geht immer wieder mal, na, also bietet es ja an, also ich gehe ja leidenschaftlich gerne in Restaurants essen.
Wenn du nicht hier bei dir ist, was ja auch vorkommt, habe ich gehört, dass du...
Komm, ab und zu lassen sie mich mal raus.
Wo erwischt man dich dann?
Wie gesagt, ich war dieses Jahr, bei René war ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres gewesen, werde ich auch jetzt bald nochmal hingehen im Severinsitz Tipkins.
Ja.
Ich bin immer mindestens einmal im Jahr bei Jan Philipp, bei Holger, also macht man schon.
Einmal besucht sich schon.
Ja,
gehört definitiv. Dazu.
Ja, ich, und weil es halt gute Küche ist und man halt auch einfach gut essen möchte und das Erlebnis haben möchte. Und nee, das finde ich schon wichtig tatsächlich. Und
ich glaube auch, das ist das, man kann das ja, ne? Man kann sich hier schon ganz gut durchfuttern.
Absolut.
Nee, will ich gar nicht sagen, man glaube. Also man kann sich hier auch schon echt gut durchfuttern auf Sylt. ne? Und es ist ja so, dass ja viele sagen, also in der Saison kriegst du überhaupt keine Plätze. Ist das so oder hat man immer noch mal eine Chance?
Ja, also im Ursprung ist das korrekt tatsächlich. Dieses Jahr und letztes Jahr hast du so eine kleine Veränderung,
ja,
die alle so ein bisschen wahrnehmen. Also es ist auch da wirtschaftliche Lage. Man merkt es einfach in allen Bereichen, auch was Inselauslastung einfach angeht. Es ist ein Ticken weniger wie in den Jahren zuvor. Und ja, wir befinden uns jetzt wieder so auf, was sagt man so, 2018, 2019 Niveau.
Mhm.
Und deswegen, also Hochsaison ist Hochsaison,
ja,
am besten Falle immer vorreservieren und ansonsten mit Warteliste und alles, was danach ist und davor, da hast du ganz gute Chancen, irgendwo mal reinzukommen.
Aber hier lässt sich's ja bei euch auch gut aushalten in der Vor- und Nachsaison.
Absolut.
Und gerade auch, ja, also ich meine, du bist naturnah, komplett und hast natürlich auch einen ziemlich schönen Golfplatz.
Das ist richtig.
Hier, ja, vor der Nase.
Deutschlands bester, Nummer 1, glaube ich, wieder geworden.
Echt, ist er wieder?
Ja, tatsächlich.
Also er ist herausfordernd, aber man kann ihn spielen.
Ja, genau. Ne?
Er macht total Spaß.
Witzigerweise, wir Mitarbeiter können hier für ein, das ist eigentlich geschenkt, eine Platzreife machen. Ich glaube, wir zahlen da 120 Euro oder so für.
Ja.
Das ist lächerlich wenig. Und dürfen dann je nach Kapazität, so oft wir wollen, jeden Tag Golf spielen.
Die hätten ja eigentlich auch auf dem Golfplatz.
Hätten wir machen können, tatsächlich,
können, ne?
Ja. Und zwischendurch mal ein paar Bälle kloppen.
Ja.
Beim nächsten Mal dann.
Nächstes Mal.
Nee, und das ist eine super feine Sache. Also, gerade eben ja schon kurz erwähnt, ich war dieses Jahr noch nicht auf dem Platz, so auf dem Platz schon mehrmals, aber noch nicht spielen gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren meine Platzreife gemacht und wir pushen das auch tatsächlich, dass Leute oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier anfangen, das Angebot auch wahrnehmen und das mal ausprobieren, weil die Chance wirst du nicht so häufig bekommen.
Nein, ich meine, wie cool, dass man hier spielen darf. Ich meine, du fällst hier raus und bist auf dem Platz.
Absolut, ja. Also zu den Mitarbeiterwohnungen und Häusern musst du sowieso einmal hier, wir haben eine ganz gute Sicht jetzt gerade darauf.
Einmal, ach, dahinter sind die?
Einmal rauf, genau, und dann, dass er das Strönholt und dann hinterm Strönholt runter und da ist das schon. Also sich geschützt, man sieht den Arbeitgeber nicht die ganze Zeit, was ja sehr vorteilhaft ist, ja, durchaus. 2 Minuten bis zum Strand, zu Fuß, perfekt, also besser geht's nicht. Aber ja, dieser Platz ist unglaublich, also wenn du da draufläufst, ein paar Bälle schlägst und mit deinen Kollegen unterwegs bist oder mit Freunden, wie auch immer, ein Bierchen mal zwischendrin trinken kannst.
Ja.
Feine Sache. Hm. Das Meer links und rechts von dir, mitten in der Natur.
Aber es gibt keine Snackbude, ne? Es gibt, na gut, es gibt das Restaurant oben.
Das Strönholt, genau. Und es gibt so mobil, also die fahren zwischendurch, ja, mal mit so einem Golfkart vorbei.
Was gibt's denn da? Kleine Krabbenbrötchen?
Nee, tatsächlich nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber es gibt Sandwiches durchaus und,
okay,
so ein paar kleine Snacks. Es gibt ein Bierchen, was du holen kannst, Getränke und so weiter. So,
ja,
so Grundversorgung.
Also man kann sich hier schon wohlfühlen.
Absolut.
Und man braucht auch gar nicht so weit ums Areal herum sich zu bewegen. Man kriegt hier schon
alles, was du brauchst.
Alles, was du brauchst. Ein tolles Spa und vor allen Dingen einen tollen Blick. Ne?
Richtig? Absolut, ja.
Man schaut auf Föhr und auf Amrum drauf.
Ja, richtig.
Und denkt auch, man kann da ja eigentlich bei Ebbe fast rüberlaufen. Ne?
Ich war auch der Meinung gewesen anfangs, als ich hier angefangen hatte, aber nee.
Nicht versuchen.
Funktioniert nicht.
Lieber nicht versuchen.
Nee.
Was ist denn für dich so, wenn du jetzt an Sylt denkst, so das typischste Gericht?
Pannfisch wahrscheinlich, irgendwie sowas in die Richtung. Gibt's fast überall. Senfsoße,
ja, Fisch
gebraten, Kartoffelchen dazu, Bratkartoffeln oder geröstet, wie auch immer. Würde ich sagen, das ist schon ziemlich Sylt-typisch, wobei wir das irgendwann mal analysiert haben und haben uns alle Speisekarten aller Restaurants angeguckt, die ausgedruckt und dann wirklich mal Analyse betrieben und haben das differenziert in Fine Dining, bodenständiger Küche und so weiter. In Aromen oder wie aromatisch eine Küche ist und haben da versucht, mal so ein so eine Tabelle zu machen. Es gab ein riesengroßes Haifischbecken, so haben,
ja,
wir es genannt, von Restaurants, die recht ähnliche Gerichte auf den Karten haben,
ja,
oder eine recht ähnliche Küche kochen und haben dann festgestellt, dass wenn du so den so einen Grundriss nimmst oder so einen Durchschnitt, sind 33% aller Gerichte mediterran angehaucht, 33% asiatisch und 33% nordfriesisch.
Ja?
Tatsächlich, ja.
Das ist, machen alle Fusion.
Wenn du so willst.
Auf der Karte zumindest Fusion. Ja, ja, nicht genau. Im Gericht, nicht in den einzelnen Gängen.
Genau, nur auf der Karte.
Also ein Nordic Fusion, was wäre denn, was macht ihr denn aus dem Panfischgericht dann?
Bei uns ist es halt eher, dass wir eine andere Herangehensweise an Gerichte haben. Und es geht weniger darum, dass wir sagen, okay, in welcher Saison sind wir jetzt gerade? Was haben wir für Produkte zur Verfügung? Und dann sagen wir, ja, ist jetzt gerade Apfel und dies und das. Okay, dann machen wir jetzt da ein Gericht draus. Sondern bei uns geht es in erster Linie darum, welche Geschichte wollen wir mit dem Gericht erzählen? Wo soll die Reise hingehen? Wo wollen wir den Gast gedanklich mit hinnehmen? Und erst wenn wir das haben, dann überlegen wir uns, mit welche Produkte haben wir zur Verfügung und wie können wir das umsetzen mit diesen Produkten.
Stimmt, das habe ich natürlich gestern festgestellt. Es ist ganz, ganz viel Geschichte und es sind so ganz viele Her- und Ableitungen, ja, von irgendwelchen teilweise nur Momentaufnahmen,
ja,
oder Situationen, die ihr erlebt habt.
Absolut.
Du hattest mir gestern erzählt, irgendwie was, ihr habt irgendwie mehrere Stunden Petersilie gezupft.
Ah, ja.
Es gibt einen Drink dazu und irgendwann haben um Mitternacht alle Bock.
Wenn es mal wieder länger gedauert hat
und haben ausnahmsweise mal länger gedauert, ja, hat. Und alle haben irgendwie Bock auf so einen Mitternachtssnack.
Absolut.
Und Wie kann der sein? Oder wie ist der? Und was muss der beinhalten? Und das wissen wir alle. Da haben wir ja alle irgendwie so ein Gefühl, was es sein könnte. Und das habt ihr versucht, oder das versucht ihr zu verarbeiten, ne?
Genau. Um dem Gast genau dieses Gefühl zu vermitteln. Also wenn zur später Stunde der kleine Hunger mal wieder eintritt,
ja,
und man keinen Snickers zur Hand hat.
Zum
Glück kein Snickers da hat, aber dafür einen Beutel Pommes und ein paar Wagyu-Burger da rumliegen hat und die zusammenschmeißt und dann ein bisschen...
Ein paar Wagyu-Burger ist gut.
Ein bisschen Altendeichkäse oben drüber
eine
leckere Barbecue-Soße noch mit drauf und das halt einfach nasty essen dann. Aber
und ihr macht das dann auf schick.
Für die Seele, genau. Und das ist genau das, was dir dann in diesen Momenten gut tut und was man richtig abfeiert. Und dadurch, dass das hin und wieder schon mal vorgekommen ist bei uns, haben wir irgendwann gesagt, alles klar, das hat einfach unglaublich krasses Potenzial für ein Gericht, um auf die Karte zu gehen, weil ganz, ganz viele Menschen damit connecten können, weil sie ganz genau wissen und ja, dann ist es vielleicht nicht die Pommes mit irgendwie einem Burger drüber gerieben und mit Käse überbacken, sondern dann ist es der Döner nachts oder keine Ahnung, oder nochmal eine Stulle oder du schmeißt dir nochmal Pasta rein. Also jeder kennt ja diese Momente von diesem Heißhunger, den man dann zur später Stunde nochmal haben kann. Und das ist letztendlich genau das. Wir haben eine Geschichte, die wir selber erlebt haben, bringen sie auf den Teller, erzählen diese Geschichte, Storytelling, und was der Gast am Ende des Tages damit macht, ist ihm überlassen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir viele Menschen triggern können und sie sich selber in dieser Situation sehen, vielleicht auch in anderen, und dann Gesprächsstoff bieten am Tisch, worüber man sich unterhalten kann.
Aber das Schöne ist halt, dass diese Gänge oder die Gerichte eben auch für sich alleine sprechen. Also du kannst erklären, ja, du kannst die Geschichte mitliefern, aber auch ohne die Geschichte sind sie cool, aber mit der Geschichte denkst du irgendwie, ja klar. Also ich meine, ihr habt diesen einen Gang mit der Soljanka, ja. Also da würde man ja auch sagen, warum haben die hier eine Soljanka auf der Karte?
Wie bei Mama.
Ja, wie bei Mama, ja. Und dann, ne? Das ist.
Aber nicht wie bei meiner Mama.
Nee. Ja, bei dir wäre es dann wahrscheinlich eine Gulaschsuppe, ne?
Ja, genau.
Oder,
absolut.
Ja, aber das sind eben diese. Was löst das bei mir aus?
Absolut, ja.
Aber ich finde diese Herangehensweise total spannend. Wobei der Schwierigkeitsgrad dabei ja auch relativ hoch ist, wenn man sagt, ihr habt immer auch eine primäre nordische Komponente drin.
Absolut, ja.
Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt dich frage, wie schmeckt Sylt? Ne? Mhm. Wie würdest du das beschreiben?
Lecker.
Ja.
überwiegend oder stellenweise maritim. Also es gibt halt super viel Seafood überall. Ja. Macht ja auch Sinn für eine Insel für eine Küstenregion letztendlich. Und für mich, und das ist rein persönlich, wie Sylt für mich schmeckt. Also wir machen so eine ähnliche Küche im Strönhold, wo eine sehr nordisch geprägte Küche so ein bisschen mediterran umgesetzt oder mit so einem mediterranen Touch weil ich es einfach dort liebe. Also ich mache unglaublich gerne Urlaub auch in der Sonne und ja, frische Kräuter, leckere Meeresfrüchte, Fische, Austern, Muscheln, alles rein. Liebes.
Also schon salzig, ne?
Ja.
So, ja. Finde ich. Ich habe so irgendwie, für mich ist so Sylte irgendwie frisch und salzig erstmal. Mhm. Und ich finde, weil du das gerade sagst, diese Kombination mit dem Mediterranen, ne? Also ich habe mir gerade eine Fischsuppe vorgestellt oder ich habe mir gerade den Gang vorgestellt. Wie heißt der noch? Mit der zweierlei Bouillabaisse?
Wattenmeer.
Also Watt geschrieben Wattenmeer. Genau. Nicht Wattenmeer, klar. Aha.
Ja, aber genau das ist das Thema. Genau. Es geht ums Wattenmeer. Ja,
aber der beschreibt den Gang mal. Den fand ich nämlich auch ganz sensationell. Da haben wir erstmal relativ viel Krustentier.
Ja, genau. Also wir haben es gibt ja The Big Five. Oder es geht erstmal, in erster Linie geht es ums Wattenmeer. Und wir beziehen ganz viele Produkte aus dem Wattenmeer. Und das ist ein sehr schützenswerter Raum. Und im besten Falle können wir noch ganz, ganz viele Jahre auch weiterhin Produkte von dort beziehen. Und wir greifen immer mal wieder Gerichte auf, wo es um das Thema im Wattenmeer geht. Wir haben mal so ein Plastikgericht gemacht, wo wir oder Aufklärung letztendlich betrieben ja. haben über die Verschmutzung des Wattenmeeres und über die Verschmutzung der Meere im Allgemeinen hier. Und Ziel war es gewesen, weil wir gehen relativ viel auch raus, wir gehen Kräuter sammeln und so weiter. Und
nehmt ihr da auch Gäste mit?
Ja, durchaus.
Ja?
Ja.
Kann man sich anmelden bei euch in der Küche?
Ja, also wenn jemand Interesse hat,
mal dann nachfragen.
Also, und wir sind sowieso jeden zweiten Tag wahrscheinlich irgendwie draußen.
Ist jetzt nicht organisiert, aber man kann sich anschließen.
Genau, man kann sich anschließen. Ja. Und dann gerne mithelfen, klar. Und dann erklären wir und zeigen, was wir da so machen und was ist und wie was schmeckt. Und wir haben immer auch noch einen weiteren Beutel oder zwei dabei. Also eigentlich so der Standard, dass du immer noch eine Müllsack dabei hast,
ja.
um während du daher läufst und sammelst, dann halt den Müll aufhebst, der da leider entsteht und da ist. Und genau. Dann gibt es ganz viele Organisationen hier auf der Insel, die sich damit auseinandersetzen. Und wir haben das auch uns vorgenommen, vor Jahren schon gesagt, das ist echt super lohnenswert und wichtig, da auch immer wieder Aufklärung zu betreiben. Und ja, dann dieses Gericht da kreiert mit unseren, nicht Big Five, sondern die Small Five. Und das sind alles Produkte, die wir aus dem Wattenmeer beziehen, von der Miesmuschel über die Auster, über die Wattschnecke, über den Taschenkrebs.
Die Wattschnecke.
Ja, genau. Wattschnecke gibt es auch überall.
Die war da verarbeitet?
Die war auch mit verarbeitet.
Habe ich jetzt nicht erkannt?
Ja, ist ja super klein, ne? Ja, tatsächlich. Also die ist so wie mein, wie der Nagel hier.
Ja,
und
ja,
dann
ja.
kannst du die raus, na, zuzeln nicht, aber musst du mit so einem Zahnstocher kannst die rausholen.
Ja.
Und super lecker. Und alles Sachen, die wir tagtäglich oder jeden Tag eigentlich ja verarbeiten und die auch gerne noch in den nächsten 10 Jahren verarbeiten möchten oder noch länger, für immer am liebsten.
Mhm.
Und haben da ein Gericht draus kreiert, wo es um das Thema Bouillabaisse geht und nicht nur klassisch Bouillabaisse, sondern auch New Orleans-Style Bouillabaisse, das auch sehr französisch geprägt ist und da so ein Aromenspiel gemacht und haben so eine Sülze erstellt und genau dann in Kombination mit Sellerie und der Okraschote, die eingelegte und ganzen verschiedenen Salzwiesenkräutern und Bouillabaisse und dann gibt es noch zwei Side-Dische, wo wir nochmal das Thema Bouillabaisse aufgegriffen haben, aber anders und dann kriegst du mehr oder weniger dreimal Bouillabaisse auf die Mütze.
Aber an dem Gang, finde ich, kann man das Thema Fusion bei euch sehr, sehr gut erklären.
Ja.
Eigentlich an allen. Aber das ist nochmal so, das ist sehr offensichtlich.
Absolut, ja.
Ja.
Ja, bin ich voll bei dir.
Würdest du sagen, das ist so eure DNA oder ist es vom Kai-3 oder ist das deine DNA? Und wie überträgst du die denn auf die Kollegen? So, wenn so jemand neu kommt, was ist so die Ansage? Was sagt man den Leuten dann? Bei uns, die haben sich natürlich schon vorher informiert, aber wie ticken wir hier?
Also Probearbeiten bei uns, ne, wenn du irgendwann weißt, dass das passt irgendwie alles, die ersten Gespräche waren gut gewesen, dann gibt es ein Probearbeiten und das ist nie ein Tag, es sind immer mehrere Tage, dass man wirklich jemanden kennenlernen kann und dass man auch immer die Möglichkeit gibt, dass eine Person, einen Kandidaten, eine Kandidatin, den Betrieb und die Menschen und die alles mal komplett aufsaugen und ja. man sich da wirklich ein Bild von machen kann. Das ist mega wichtig. Und am Ende des Tages, das fand ich ganz witzig, weil ich habe lange Zeit das immer so gemacht, dass ich einen Tag lang die Kolleginnen oder zukünftigen Kolleginnen und Kollegen mit zu mir nach Hause genommen habe, um dort mit der Familie zu kochen. Und da habe ich im Auto gefragt, am Bahnhof abgeholt, hey, was ist denn so dein Lieblingsgericht?
Mhm.
Und dann, entweder kam dann was Ehrliches oder irgendwie, oh mein Gott, jetzt fragt er mich, was mein Lieblings, jetzt muss ich irgendwas ganz Krasses sagen. Und egal was es gewesen ist, dann beim Famila reingefahren. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Dann haben wir eingekauft und sind dann zu mir nach Hause gefahren.
Oh.
Und da hat die Familie schon gewartet. Und dann haben wir mit der ganzen Familie zusammen dieses Gericht gekocht. Zusammen, alle haben geholfen. Die Kids, ich, meine Frau Lisa, alle. Und haben dann gemeinsam gekocht und gegessen. Und da kannst du nicht mehr. Da zeigst du ein wahres Ich, wenn du mit Kindern am Tisch sitzt und die dich stumpf alles fragen, was ihnen in den Kopf kommt.
Aber danach weißt du doch sowieso, danach brauchst du eigentlich nichts mehr zu machen, oder? Dann ist doch eigentlich entschieden.
Dann ist entschieden, absolut,
oder?
Ja. Und dann kannst du dir sicher sein. Und für mich... Das Haupteinstellungskriterium ist nicht, wo du schon überall gearbeitet hast und was du, ja, es wäre natürlich nice to have, du hast schon super krass viel Erfahrung, du kannst schon alles und bist top of the top, ja, das wäre ultimativ gut. Die Realität sieht meistens anders aus und deswegen ist so mein, seit Anfang an eigentlich, dass du leidenschaftlich sein musst und du musst Leidenschaft mitbringt für diesen Beruf. Und das ist das, was uns alle eint im Team. Und das versuche ich mal herauszufiltern. Ob du diesen Beruf so dermaßen liebst, dass das, dann harmoniert das automatisch im Team und alles andere. Wir haben ein Konstrukt immer schon in der Küche gehabt, wo wir sowieso sagen, du brauchst ja erstmal eine Zeit, bis du das Konzept verinnerlicht hast, bis du es verstanden hast. Bis man hier angekommen ist, so richtig auf der Insel und mit dem Drumherum und die Art und Weise, wie wir leben, dieser Lifestyle. Und Kochen oder das Technische, das kann man jedem Menschen beibringen. Aber die Motivation und die Leidenschaft, das ist eher schwierig. Also das kann man schon auch fördern, logischerweise. Aber wenn das gar nicht gegeben ist,
no chance. Dann musst du zu viel...
Absolut, ja, genau. Dann ist too much und
zu viel investieren wahrscheinlich. Beide, ne? Beide Seiten müssen zu viel investieren dann.
Und dann ist die Frage, ob es überhaupt Früchte tragen wird, wenn jemand so diese Grundleidenschaft gar nicht hat. Und und das ist mega nice. Also im Team ist es, wir treffen uns halt, da fährt jetzt der Muschelkoder gerade den Hafen ein. wir tauschen das extrem viel aus und machen ganz viele Dinge zusammen. Und das ist halt wirklich, inzwischen wohne ich in Tinnum. Vorher habe ich noch in Hörnum gewohnt. Und
das ist in der Mitte der Insel, muss man dazu sagen. Okay. Ungefähr, wie viel, 15 Kilometer?
Ja.
Ein bisschen mehr, ne?
Ich glaube, das hat das trifft schon, ja, tatsächlich. Okay. Und damals, das war halt schon, also es ist wirklich wie in so einer Kommune hier zu leben.
Ja, ja.
Was man mögen kann, was man aber auch nicht mögen kann. Ich habe es geliebt, wirklich geliebt. Das ist unglaublich schön, irgendwie die Tür aufzumachen und dann sitzt du draußen, haust einen Grill an und innerhalb von, weiß nicht, ich wusste ja ganz genau, wenn wir vorhatten zu grillen, ich kaufe nicht einen nur für uns als Familie, sondern ich kaufe für eine ganze Fußballmannschaft.
Und ihr seid ja auch schon ein paar.
Und wir sind auch schon eine kleine Fußballmannschaft, muss man dazu sagen, ja, absolut. Und dann sitzt du da 5 Minuten und dann kommt schon der erste vorbei und dann kommt der nächste vorbei und dann am Ende sitzt du da mit 20 Leuten und hast so ein spontanes Happening. Das ist schon unglaublich schön, also...
Herrlich. Du hast gerade gesagt, ihr kocht zusammen auch zu Hause. Also auch wenn jetzt keine Aspiranten da sind. Mhm. Was ist denn das Lieblingsgericht bei euch zu Hause? Oder variiert wahrscheinlich auch, ne?
Es variiert, ja. Also auch
momentan,
das,
was?
Das ist so witzig. Also ich hab auch schon Gerichte draus gemacht. Also Lisa, meine liebe Frau, die ist ein Freak, weil egal was sie macht, will sie immer perfekt machen. Und dann sind wir nun irgendwann mal zusammengekommen und dann war ich ja schon Koch und anscheinend ja auch recht, recht gut. Und dann war für sie ja ganz klar, oh mein Gott, jetzt muss ich ja auch mindestens, also ich muss ja so gut, ich muss jetzt kochen, also gut, richtig gut kochen lernen. Und dann hat sie sich ein Pauli gekauft, ja, das Lehrbuch der Küche der Schweiz.
Ja.
Und hat einfach angefangen, die klassische Küche nach Pauli-Rezepten rauf und runter zu kochen, wie eine Wilde. Und hat das mit Abstand beste fucking Hühnerfrikassee gemacht, was ich jemals in meinem Leben gegessen hatte.
Und das geht immer.
Boah.
Das geht ja auch immer.
Wahnsinn. Und ich hab das im Mund gehabt mit dem ersten Löffel und da habe ich gesagt, ey Baby, das ist so dermaßen sternetauglich, das könnte ich eins, also diesen, ne, die Flüssigkeit abpassiert und da kannst du ein Gericht draus machen. Sofort. Und niemand wird es hinterfragen. Es wäre einfach, ja, safe. Das ist einfach unglaublich cool. Geil. Und ja, also Hühnerfrikassee immer ganz hoch im Kurs, Bœuf Bourguignon.
Dürfen da denn auch alle mitmachen?
Ja,
oder?
Natürlich.
Ja, okay, da dürfen alle mitkommen.
Genau, und es ist auch inzwischen so, dass, also man muss dazu sagen, unser Family Day, was ja oftmals der Sonntag ja bei vielen Menschen ist, bei uns, dadurch, dass das Restaurant Mittwoch, Donnerstag geschlossen ist, sind das meine freien Tage und Mittwochs ist unser Family Day und steht wirklich im Zeichen der Familie und des Beisammenseins und Dinge zusammen machen. Und klar, wir kochen immer zusammen, eben jeden Mittwoch. Und es ist immer so, dass im Vorfeld die Jungs schon sagen, boah, wir haben jetzt mal wieder richtig Bock darauf oder lass uns das doch nochmal kochen oder können wir das mal kochen? Und wir dann gemeinsam einkaufen gehen und ja, Vorbereitung machen, zusammenfügen, kochen.
Jetzt musst du aber nochmal sagen, was am höchsten im Kurs ist gerade.
Es ist immer so, es schwankt so. Immer so ein bisschen, also immer zwischendrin, also ich würde sagen, irgendwann erwischt es jemand wieder mal mit dem Heißhunger und dann müssen wir Schnitzel machen, ganz klar. Ja. Frikadellen.
Ja.
Richtig geile Frikadellen mit so einem Nussbutter-Kartoffelpüree, Wichtelkarotten, ein geiles Süßchen dazu. Mm. Das ist, glaube ich, damit kriegst du uns alle rum. Alle lieben es. Supergeil. Und ansonsten Schmorgerichte machen wir jetzt im Sommer eher weniger.
Ja.
Aber im Winter ist es bei uns, also bis Weihnachten ist, können wir es schon nicht mehr sehen. Weil
ihr schon so früh angefangen habt.
Den kompletten Herbst über. Ja,
durchzieht.
Durchziehen. Und da machen wir so leckere Sachen. Und es ist dann einfach, es wird so gemütlich. Ja, also der Sommer, ich liebe den Sommer so sehr. Und alle, die hier auf dieser Insel leben, zehren dann auch die restliche Zeit bis zum nächsten Sommer vom Sommer. Aber ich liebe auch den Herbst und ich liebe auch den Winter. Ich liebe die Gemütlichkeit. Ich liebe es, wenn es windig draußen ist und regnerig und stürmig und viel Dunkelheit.
So wie es war, als du ankamst.
Ja, genau.
So ungefähr.
Und auch das liebe ich. Und ich liebe es auch, wenn es ein bisschen weniger wird und ein bisschen langsamer und dann nicht mehr ganz so voll die Insel in den Monaten. Und ja, man dann einfach viel Zeit hat für Freunde, für Familie. Und ja, Kochen ist Teil unseres Lebens.
Ja, herrlich, das merkt man. gibt es denn irgendwas, was du überhaupt nicht verarbeitest oder verarbeiten würdest, wo du sagst, bleib mir weg? Ich habe ja alles Mögliche schon gehört. Brokkoli habe ich schon gehört. Romana-Salat und solche Sachen gibt es bei mir in der Küche nicht. Gibt es irgendwas?
Nee, kann ich. Also pauschal würde ich sagen, es gibt nichts, was es nicht geben könnte. Immer offen für alles.
Du isst auch alles.
Ich esse auch alles, ja, tatsächlich. Also ich weiß noch, als Kind, Kindergarten oder so, da wurden wir mal gezwungen, Tomaten zu essen. Und ich wollte keine Tomaten essen, aber wir wurden gezwungen. Und dann war das so ein sehr erschreckendes Erlebnis, weswegen ich, bis dass ich 18 war, glaube ich, keine Tomaten gegessen habe. Und die esse ich aber auch schon wieder, seitdem ich 18 bin, und die liebe ich auch. Und mir fällt kein einziges Produkt ein, wo ich sagen würde, das würde ich nicht essen. Da habe ich eine Abneigung oder irgendwie sowas. Ja. Bin da komplett frei.
Und vermisst du irgendwas, was es hier auf der Insel nicht so gibt, wie du es gerne hättest?
Also, ja, schon, aber dafür gibt es ja auch andere Orte, wo man dann mal wieder ein bisschen ausbrechen kann. Also, weiß nicht, mal nach Hamburg, mal nach Berlin, super krass multikulturell und ja, so das, was du halt dann hattest, wenn du durch New York laufen bist oder durch Bangkok oder durch irgendwelche andere Städte, wo du eine super große Produktvielfalt hast und dich einfach durchprobieren kannst und wirst berieselt und genießt das total und wanderst da so über die Straßen. Das vermisse ich schon zwischendurch mal, aber das kann man sich auch immer wieder dann holen. Und ich bin dann und so sein und das Abdecken, dieses Verlangen danach und gleichzeitig habe ich auch gar keinen Bock auf Großstadt. Also ich
schnell wieder weg, ne?
Schnell wieder weg. Und ich bin so froh, wenn ich aus der Stadt wieder raus bin und wieder hier auf meiner behüteten Insel. ja, wo es einfach
fasziniert und angewidert zugleich, sagt man.
Ja, 100%, ne? Genau so ist es.
Ist ja, aber man ist dann auch wieder froh, wenn man weg ist. Ich verstehe das. Und das Schöne ist ja, wenn du dann auch nur einen Tag oder zwei Tage in Hamburg oder Berlin oder in welcher Großstadt auch immer bist, ja auch größer, dann hast du ja die Möglichkeit und dann weißt du es auch zu schätzen. Aber du sagst heute, ich will zurück auf die Insel. Ne? Du bist froh, wenn du wieder zurückkommst. Das hört man ja von deinen Kollegen auch übrigens. Ne? Also die meisten oder viele deiner Kollegen sind ja auch nicht von hier.
Ja.
Und denen geht es ja auch so. Es sind ja auch schon viele, die auch schon sehr, sehr lange da sind.
Jahre,
ne?
Jahre und Jahre, ja. Und das geht so schnell. Die Zeit, irgendwie tickt sie langsamer hier, aber sie tickt auch gleichzeitig sehr schnell. Wenn ich überlege, dass ich jetzt schon seit 8,5 Jahren auf dieser Insel bin, das ist Wahnsinn. Ja. Komm mir vor wie gestern. Und jetzt ist mein Zuhause. Und ich möchte mir gar nichts anderes mehr vorstellen, weil das einfach, ja, I love it here.
Ja, das ist doch großartig, oder?
Ja.
Und ich habe auch so das Gefühl, dass du dir hier so ein bisschen auch deine Welt einrichten konntest. Oder dass alles so zusammenpasst, dass alle so gleich ticken. Nicht?
Ja, absolut.
Ich hatte auf jeden Fall gestern auch in der Küche so das Gefühl, auch so das Zusammenspiel Service und Küche, und dass das wirklich sehr harmonisch war und dass es nicht nur für den Gast, der in der Küche essen durfte, gespielt war. Ja. Weil so gut kann man nicht spielen.
Ja, wir kennen uns halt auch schon alle recht lange und es entstehen Freundschaften und Beziehungen entstehen und ganz viele, also wir sind super eng auch wirklich alle miteinander, verbringen Zeit miteinander, unternehmen Dinge. Also das ist nicht so, dass du arbeitest und dann fährst du nach Hause in den Teil der Stadt, der andere fährt in den Teil der Stadt und dann sieht man sich erst wieder, wenn man auf der Arbeit ist, sondern Kollegen sind auch Freunde und das macht es tatsächlich so ein Stück weit besonderer.
Mhm. Nun, vielleicht nochmal zum Schluss. Man hört es aller Orten, der Gastronomie geht schlecht. Mhm. Wir haben es ja schon mal eben so ein bisschen angekratzt, aber Gastronomie geht schlecht und man macht sich da Sorgen. Teilweise ist es ja auch so, dass ja der Besuch zurückgeht. Nicht nur im Fine-Dining-Bereich, aber da merkt man es natürlich auch insbesondere. Die Menschen sparen und downsizen dann. Nun ist es hier auf der Insel wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Du sagst, ihr habt zwar auch ein bisschen gemerkt, aber oder betrachtest du das Ganze mit Sorge oder sagst du, ist eine vorübergehende Erscheinung?
Also definitiv. Ich meine, wir können vom Glück reden, dass wir hier auf dieser Insel sind und dass hier Menschen auch oft Urlaub machen, die sich durchaus das immer wieder nochmal leisten möchten. Aber ja, definitiv, so wie du gesagt hast, wir merken es, wo Menschen vorher 2 Wochen gekommen sind oder 14 Tage, kommen sie jetzt nur noch 12 Tage. Wo Menschen 3-mal im Restaurant waren, gehen sie jetzt nur noch 2-mal ins Restaurant. Mhm. Und
Oder ist doch eine Flasche Wein weniger?
Ja, genau. Ja,
oder ein paar Gänge, das kleinere Menü.
5 Gang statt 7 Gang.
Ja, so, ne?
Absolut, genau. Das nehmen wir wahr. Und ja, und also, um das, wie würde ich es ausdrücken? Ich bin froh aktuell, dass ich nicht selbstständig bin, sondern angestellt bin. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir, wie gesagt, auf dieser Insel hier sind. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass sich die wirtschaftliche Lage ändern wird. Ich hoffe, dass sich das wieder normalisieren wird im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Restaurants oder gastronomische Betriebe trifft, die gezwungen sind, schließen zu müssen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin nochmal so einen Rolling Pin-Artikel gelesen. Es ist schon Wahnsinn. Also Mehrwertsteuer, Erhöhung, Energiepreise, Fachkräftemangel, wirtschaftliche Lage, das sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also es ist echt.
Ja. Nun kann man natürlich hier noch sagen, das Gute bei euch ist ja, dass ihr auch unterschiedliche Angebote noch habt, ne?
Absolut.
Also, dass ihr nicht nur, sagen wir mal, nicht nur Fine Dining habt, sondern auch eben Barfood habt, dass ihr das Strönhold habt und dass der Gast eben auch unterschiedliche Angebote wahrnehmen kann.
Absolut, ja. Also, das ist bei uns immer schon Anliegen gewesen, oder nicht schon immer, aber seit
sechs Jahren, würde ich jetzt sagen, seitdem es einen Direktorenwechsel gab und Herr Winter dazugestoßen ist, und der ist sehr F&B-orientiert. Und dann haben wir angefangen, das so ein bisschen umzuswitchen, umzuändern und wieder mehr Fokus auf F&B zu legen. Und die Idee war halt gewesen, den Gästen alles zu bieten, was sie haben wollen. Und klar, wenn du hier zu Gast bist, zwei Wochen lang, dann willst du nicht jeden Tag im selben Restaurant essen.
Nee, logisch.
Sondern, aber wenn du Abwechslung anbietest und verschiedene Konzepte fährst, wo man was zu essen bekommen kann, dann nimmt man das auch eher mal wahr.
Natürlich.
Und klar, weiterhin, die Insel bietet so dermaßen viel an. Es gibt hier hunderte Restaurants. Das ist.
Aber es ist natürlich auch bequem, irgendwie nur fußläufig was zu haben, ne? Und zu sagen, hey, cool, ich fall dann gleich ins Bett.
Und das haben wir gemerkt tatsächlich. Es war früher, hat es immer geheißen, die Insel bietet so viel, die Leute wollen nicht im Haus bleiben. Dann wurde es trotzdem gemacht. Und dann haben wir gemerkt, oh, siehe da, die Leute wollen ja doch im Haus bleiben. Also viele, viele Gäste bleiben auch im Haus und nehmen das Angebot wahr, was hier einfach vor Ort ist. Du sparst dir Taxikosten, du sparst dir Reisen im Allgemeinen, du kannst was trinken, musst im Auto nicht mehr fahren und so weiter. Genau. Das hat alles Vorteile. Und wenn es dann auch gut gemacht ist, logischerweise.
Ja. Das ist es, kann ich bestätigen. Und es freut mich sehr, dich kennengelernt zu haben.
Mich auch.
Lieber Felix. Sehr. Also es war, ich weiß gar nicht, warum wir uns noch nicht vorher kennengelernt haben, warum ich noch nicht vorher hier war, aber
ich weiß auch nicht.
Irgendwann ist es soweit. Ne?
Du darfst gerne wiederkommen.
Ja, das ist schön, das ist schön. Also, bevor wir jetzt ins Schwafeln kommen, tschüssing.
Tschüss.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind, und sagen bis dahin tschüss.